ARD.
Generell muss Berufsorientierung auch früh ansetzen. Also es ist einfach ein lebenslanger Prozess, der fängt ja schon im Endeffekt im Kindergarten an. Also wenn wir uns da auch zum Beispiel so Kinderbücher angucken, wo die Frauen wieder Hausfrauen sind und die Männer arbeiten, das ist ja schon Berufsorientierung. Dann merke ich schon als Mädchen, aha, ich sollte also Hausfrau werden.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Was brauchen Lehrkräfte, um in Berufsschulen ihre Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf die Arbeitswelt vorzubereiten? Kira Weber ist Juniorprofessorin an der Universität Hamburg und forscht zur beruflichen Bildung, digitalen Lernumgebung und den professionellen Kompetenzen von Lehrkräften. Sie beschäftigt sich mit der Frage, wie Berufsschulen in einer sich wandelnden Arbeitswelt bestehen können und welche Unterstützung Lehrkräfte brauchen. Liebe Kira, schön, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank, Bob. Ich freue mich sehr über die Einladung und genau, freue mich auf unser Gespräch.
Zunächst einmal muss ich sagen, dass die berufliche Bildung in diesem Podcast zugegebenerweise unterbeleuchtet ist. Einige Leute haben mich schon angeschrieben und gesagt, wo bleibt eigentlich die Berufsbildung?
Ich finde auch, die berufliche Bildung ist irgendwie so ein Stiefkind, der wenn man sich die ganze Bildungslandschaft anguckt, dann geht es ganz viel um Grundschullehrkräfte und Gymnasiallehrkräfte. Und die berufliche Bildung ist so ein bisschen so ein Stiefkind. Was aber auch daran liegt, dass wir unsere eigenen Konferenzen haben, wir haben unsere eigenen Journals und dadurch ist oft nicht so die Schnittmenge da, beziehungsweise ich glaube, wir leben so ein bisschen im Paralleluniversen und das ist auch, finde ich, ein großer Vorteil, weil ich habe ja in der Psychologie promoviert, war dann in der Schulpädagogik und habe dadurch einen relativ breiten Blick und bin quasi in allen Welten so ein bisschen zu Hause und vermisse tatsächlich auf diesen allgemeinen Konferenzen oft die Berufsbildungsforscher. Und dann auf unseren speziellen Berufsbildungskonferenzen, da sind die Allgemeinbildungsforscher nicht. Und das ist, glaube ich, generell ein großes Problem, was wir in der Wissenschaft haben, dass jeder so in seinem kleinen Bereich forscht und uns so ein bisschen die Schnittmengen fehlen oder ja, dann auch der Transfer.
Und wenn ich darüber nachdenke, so ich sage jetzt mal die letzten, keine Ahnung, 20 Artikel bei Spiegel Online oder bei Table Media oder sonst wie, so richtig viel Berufsbildung findet da nicht statt, oder doch?
Ist auch meine Wahrnehmung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, woran es liegt. Meine Vermutung wäre, es ist ein unglaublich komplexer Bereich. Also ich finde, die berufliche Bildung ist einfach im Vergleich zur Allgemeinbildung unglaublich komplex, weil wir haben so viele verschiedene Schulformen, so viele verschiedene Ausbildungsgänge. Generell ist ja berufliche Bildung umfasst irgendwie alle Lern- und Bildungsformate, die dann für die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit qualifizieren. Das betrifft nicht nur den Ausbildungsbereich, das betrifft auch die Weiterbildung. Das geht quasi in den tertiären Bereich und so weiter. Und es ist irgendwie so komplex, habe ich das Gefühl, dass vielleicht sich viele auch nicht rantrauen. Und es vielleicht leichter ist, Grundschule, das kennt auch irgendwie jeder. Jeder hat die Grundschule durchlaufen. Und die berufliche Bildung, das, ja, da trennen sich dann ja die Wege quasi. Und dadurch ist es vielleicht irgendwie nicht so auf dem Radar oder man traut sich nicht ran, einfach aufgrund dieser Komplexität. Und man muss aber auch, noch ein kleiner Hinweis, so aus der wissenschaftlichen Perspektive ist meine Wahrnehmung auch, dass es da auch noch unterbeforscht ist. Also es ist ein unterbeforschter Bereich.
Du hast jetzt gerade gesagt, das ist komplex, das ist groß. Wenn wir jetzt mal auf die Berufsschulen schauen, dann haben die gerade auch ganz konkrete Probleme. In einem Beitrag von SWR aktuell vom 4.9.2024 kritisiert der Berufsschullehrerverband die Rückkehr zu G9, weil sich dies auf die Lehrerstellen in Berufsschulen auswirkt.
Die Zahl der Bewerber sei um ein Drittel gesunken. Wegen der geplanten Rückkehr zu G9 gingen vor allem Bewerbungen von Lehramtsstudenten mit Gymnasialabschluss zurück, stellt der Berufsschullehrerverband fest. Die stellvertretende Vorsitzende Keinert begründet dies mit der größeren Attraktivität des Gymnasiums. Viele Absolventen würden nach dem Referendariat lieber als Krankheitsvertretung arbeiten, bis ab dem nächsten Jahr schrittweise G9 wieder eingeführt wird. Ein weiteres Problem für berufliche Schulen ist nach Verbandsangaben, dass Lehrkräfte immer mehr Aufgaben übernehmen müssen, die nichts mit dem Unterricht zu tun hätten. Dazu gehöre, verschwundene Schüler aufzuspüren. Tausende von Schülern tauchten landesweit ab, obwohl sie nach Abschluss oder Abbruch einer allgemeinbildenden Schule berufsschulpflichtig sind.
Würdest du sagen, dass die Berufsschulen zu wenig gesehen werden und deshalb jetzt auch in dem Fall, wenn man dem Verbandschef glauben mag, ja, das Nachsehen haben?
Also ich fand es ganz interessant. Ich habe mir den Artikel auch durchgelesen und habe gedacht, ja, okay, das verstärkt den Lehrkräftemangel jetzt vielleicht nochmal. Aber den haben wir ja eh schon. die ganze Zeit. Also der ist in der beruflichen Bildung auch total prominent. Wir sehen das jetzt auch an der Uni Hamburg, wo ich ja bin. Wir haben immer weiter sinkende Bewerberzahlen dabei. Und ich glaube, es liegt einerseits daran, dass es nicht so sichtbar ist tatsächlich. Also als ich damals mich für ein Studium entschieden habe, habe ich auch erstmal gedacht, ach ja, Berufsschule, das gibt's ja auch noch. So, das war aber nur auf meinem Radar, weil meine Mutter das macht. So, ansonsten glaube ich, wäre ich gar nicht drauf gekommen. Und ein weiterer Punkt ist, dass wir halt auch in diesem Studiengang sehr spezielle Zugangsvoraussetzungen haben. Mhm. Das heißt, diejenigen, die das studieren wollen, die müssen ja schon eine abgeschlossene Berufsausbildung haben oder einschlägige Berufspraxis. So, und das ist natürlich auch ein Thema, weil das einerseits, ja, die haben halt schon eine Ausbildung, so, die haben auch oft schon in dem Bereich gearbeitet und müssen dann jetzt nochmal ein Vollzeitstudium machen. Wer kann sich das leisten?
Und vor allen Dingen haben wir Fachkräftemangel. Das heißt, wenn man eine abgeschlossene Ausbildung hat und dann in den Beruf geht und Geld verdient, wäre das ja auch nochmal eine Frage. Also möchte ich jetzt weiter sozusagen auf der Karriereleiter vielleicht auch hochgehen oder nochmal zurück in die Schule kommen, ne?
Ja, genau, total. Also da sind wirklich viele, die haben schon lange in ihrem Bereich gearbeitet. Interessanterweise durch Corona hatten wir zum Beispiel aus dem Gastrobereich viele, die dann gesagt haben, sie studieren dann jetzt doch nochmal, weil das dann eben auch eine Sparte war, die dann eben sehr eingeschränkt war. Aber ansonsten, genau, ist tatsächlich immer die Frage, warum mache ich das nochmal? Also das sind eben wirklich nochmal 5 Jahre Vollzeitstudium plus ja nochmal Referendariat. Und wenn ich vorher schon Geld verdient habe und mir jetzt das nochmal leisten muss, das ist ein großes Thema. Also ich nehme auch bei meinen Studierenden sehr stark dieses Thema finanzielle Sorgen wahr. Und ja, die sind sehr motiviert, das zu machen. Die haben Lust, auch Wissen weiterzugeben. Aber es wird denen auch nicht leicht gemacht.
Ich würde gerne noch einmal, bevor es auch intensiver in deinen Forschungsbereich geht, nachfragen. Die Berufsbildung in Deutschland war sehr lange Exportschlager. Also gerade das, was wir auch so dual nennen, das war eigentlich das Vorzeigeprojekt Deutschlands. Klar, das Gymnasium auch irgendwann mal 1900. Und ich sage jetzt keine Zahl dahinter, aus Gründen. Aber das ist mir nur eingefallen, weil das ja ein bisschen widersprüchlich ist, oder? Also auf der einen Seite, wir haben Fachkräftemangel, also brauchen wir Fachkräfte. Wo werden die ausgebildet? Ja doch unter anderem auch in eben diesen beruflichen Zweigen. Dann war es, ich nehme jetzt das Präteritum, sehr lange Exportschlager.
Also tatsächlich ist es so, gerade das duale Ausbildungssystem, das ist ja international sehr anerkannt und hatte auch lange einen sehr, sehr guten Ruf und ist ja auch immer noch der größte Ausbildungssektor, den wir haben. Aber auch da sinken die Zahlen. Das ist, glaube ich, einerseits bedingt durch diesen Akademisierungstrend, den wir haben. Also irgendwie wird das Studium halt immer attraktiver. Viel mehr Jugendliche wollen studieren. Und da sehen wir das auch in den Zahlen, dass das einfach enorm steigt. Und das sind diejenigen, die dann eben nicht mehr in die duale Ausbildung gehen. Wir haben generell ja auch einen demografischen Wandel. Und viele Berufe sind einfach auch sehr unattraktiv. Ne? Also wenn ich da jetzt auch gerade zum Beispiel irgendwie an den Reinigungssektor denke oder Pflege oder ich habe ja Sozialpädagogik studiert. Das sind Berufe, da verdient man nicht viel. Da hat man geringe Aufstiegschancen, schlechte Arbeitszeiten. Das will kaum noch jemand machen. Und dadurch, glaube ich, hält sich international auch immer diese Idee von duale Berufsausbildung super. Aber in Deutschland haben wir gerade das Problem, es wollen nicht mehr viele machen.
Bevor ich in deinen Schwerpunktbereich gehe, frage ich jetzt mal ganz naiv nach. Was ist denn jetzt nicht in deiner Lehre, sondern zusammen mit deinen Studenten so der Ansatz, den du verfolgst? Also wie kommen die in dein Seminar rein und wie sollen sie im besten Fall wieder rausgehen?
Für mich jetzt persönlich, also meine Idee von Lehre. Genau, also bei mir ist es tatsächlich so, ich habe die personennahen Dienstleistungsberufe. Das heißt, ich habe drei Fachrichtungen. Also Ernährung ist das, Kosmetik und Gesundheitswissenschaften. Und dafür habe ich dann drei abgeordnete Lehrkräfte oder Lehrerinnen, die bei mir arbeiten als Wissenschaft oder als Mitarbeiterin. Und die machen die Fachdidaktik. Und ich mache tatsächlich die Allgemeindidaktik beziehungsweise Seminare wie eine Forschungswerkstatt, wo es um forschendes Lernen geht. Ich bereite die aber auch auf das erste Orientierungspraktikum vor. Da machen die so kleine Unterrichtsversuche und kriegen dann Feedback von mir. Das mache ich beispielsweise. Oder was ich im ersten Semester, was wir als Modul hatten, war tatsächlich, dass wir uns dann Berufsschulen angeguckt haben und dann immer mit dieser Idee rauszugehen aus dieser Schülerinnenrolle. Also die kommen ja teilweise dann von der Berufsschule, sind auch so in dieser Schülerperspektive und dann rein in die Lehrkräfteperspektive und diesen Perspektivwandel vorzunehmen. Mhm. Das sind so Dinge, die ich mache. Und mein eines Forschungsthema ist ja auch Gesundheit. Von daher biete ich an der Uni Hamburg auch ein Seminar an zum Thema mentale Gesundheit und mache mit den Studierenden viel zum Thema, wie erkenne ich Stress, wie entsteht Stress, wie kann ich Emotionen regulieren. Ich mache was zum Thema Achtsamkeit, meditiere mit denen. Das ist auch so ein bisschen mein Herzensseminar, weil ja dieses Thema mentale Gesundheit, das ist einfach ja genau enorm hoch, ja auch bei den Lehrkräften, auch schon bei den Studierenden, auch bei den Schülerinnen und Schülern. Und ich finde, das ist ein Thema, dem müssten wir uns irgendwie generell mehr widmen. Es müsste auch, finde ich, curricular verankert sein, ist es aber nicht. Von daher mache ich das im Wahlpflichtbereich.
Ich glaube, ich habe es in einer der letzten Folgen auch schon gesagt, wir haben es gerade mit jedem fünften Schüler zu tun und Schülerinnen, die mentale Probleme haben, also insgesamt 3 Millionen. Konnte ich mir ganz gut merken, weil das ungefähr dieselbe Anzahl von den Schülerinnen und Schülern ist, die auch armutsbetroffen sind. Mhm. Also nicht kausal, und das kann auch korrelieren, aber einfach grundsätzlich ist es so, dass es eine enorme Anzahl ist. Aber dann noch eine kurze Nachfrage zu. Du machst das aber mit den Studierenden, damit sie ein Selbstdiagnosewerkzeug haben, also mit anderen Worten, dann später im Beruf sich besser reflektieren können oder auf inhaltlicher Basis, damit sie auch in der Lage sind, dann mit den Schülerinnen und Schülern dementsprechend zu arbeiten? Mhm.
Sowohl als auch. Also das ist, versuche ich eigentlich immer, dass die tatsächlich was für sich mitnehmen, aber natürlich auch immer mit dem Zusammenhang, wie kann ich das dann auch in meine berufliche Praxis übertragen nachher als Lehrkraft. Also genau, zum Beispiel dieses Thema Meditation. Also ich mache mit denen so einen achtsamen Einstieg, wo wir einfach 3 Minuten uns nur aufs Atmen konzentrieren, in Stille anfangen. Und das ist, finde ich, auch ein super Tool, was man total toll mit Schülerinnen und Schülern machen kann. Und ich finde es immer wahnsinnig spannend, weil am Anfang des Semesters finden die es total schwierig, allein 2 Minuten einfach nur still zu sein, da zu sitzen, sich auf sich selber zu fokussieren. Und dann finden sie es irgendwann total toll. Und am Ende sind wir irgendwie so bei 15 Minuten, 20 Minuten und wir sind ja so verkopft und ne, auch gerade im Studium oder im Lehrkräftejob, es passiert ja ganz viel Interaktion, Kommunikation, ganz, ganz vieles im Kopf und einfach diese Besinnung mal auf mich, auf meinen Körper, mal mich selber wieder wahrzunehmen, finde ich super wichtig für sie selber, aber auch für die Schülerinnen und Schüler. Und wir wissen ja auch, dass Lehrkräfte, die das praktizieren, auch tatsächlich besseren Unterricht geben und auch sich das wieder auswirkt auf Leistung, Motivation der Schülerinnen und Schüler. Genau. Und ein anderer Aspekt ist zum Beispiel das Thema Stärkenorientierung. Also wo ich mit denen daran arbeite, was sind denn meine Stärken? Was kann ich denn gut? Mhm. Wir sind ja immer als Menschen sehr, also wir neigen ja sehr dazu, immer unsere Fehler zu suchen. Und auch in der Schule ist ja, ne, ich hoffe, immer weniger Defizitorientierung, aber wir haben es ja trotzdem noch so dieses Ding, was hast du jetzt nicht gut gemacht? Und da den Blick zu ändern und zu sagen, hey, aber was hast du denn gut gemacht? Was kannst du denn gut? Und das für sich selber erstmal so wahrzunehmen, was macht es mit mir? Und dann aber das auch zu übertragen. Also das ist ein Thema, was ich finde, was sich sehr gut übertragen lässt, dann auch auf die Schule zu sagen, guck doch mal auf die Stärken, guck doch mal, was jeder einzelne Schüler, jede einzelne Schülerin denn auch Gutes kann oder auch mitbringt.
Ich muss ganz kurz eine Anekdote sagen, weil es kann natürlich immer sein, dass jetzt vor allen Dingen Leute zuhören, die eben Berufsschule als Interessensgebiet haben und es wird auch nicht das letzte Mal sein, dass wir darüber sprechen, aber ich habe eine Meditationsübung und zwar sowohl dieses auf den eigenen Atem achten, dann ist es ja oft so, dass man über die Gedanken spricht, ja, dass man die beobachtet und nicht bewertet und weiterziehen lässt und so. Das habe ich sogar mal in der 7. Klasse gemacht. Mehr aus einer Not heraus, weil einfach 7. Klasse, ich sag mal 5., 6. Stunde wird für alle schwierig und ich kann wirklich sagen, dass das einen irren Unterschied gemacht hat, ja. Also weil man denkt ja oft so, boah, wir haben keine Zeit, wir müssen jetzt hier sofort loslegen, aber letzten Endes die Zeit, die man investiert, ist letztlich die Zeit, die man dann an Konzentration auch zurückgewinnt. Ist anekdotisch, weiß ich, aber in dem Fall nur, das ist tatsächlich auch bei jüngeren Schülerinnen und Schülern möglich, ne?
Und tatsächlich ist es nicht nur anekdotisch, es ist auch evidenzbasiert. Dazu habe ich ja viel geforscht und es gibt unfassbar viele Meta-Analysen, die die Wirksamkeit davon belegen. Also Meditation, Achtsamkeit, das ist wirklich was, das funktioniert für uns alle. Und da reichen auch tatsächlich schon ein paar Minuten pro Tag, so um einfach auch wieder dieses Gefühl zu haben von, was ist da gerade los bei mir oder mal zurückzukommen. Also ich finde auch gerade in der heutigen Zeit mit Social Media und irgendwie, man ist ständig am Handy, man ist ständig unterwegs und die ganze Zeit hat man Eindrücke, die auf einen zurauschen und sich dann einfach mal irgendwie mal ein bisschen Stille zu gönnen, mal ein bisschen zu sich zurückzukommen, super, super wichtig. Und das zeigt auch die Forschung. Das ist ein ganz großer Faktor für Wohlbefinden.
Das sagst du zu einer Zeit, wo wir gerade sprechen, wo ich mal, ich glaube, 4 oder 5 Tage Social Media Pause gemacht habe, weil ich das Gefühl hatte, einen absoluten Overload zu bekommen. Und ich glaube, das ist dann auch nicht nur ein Gefühl, ne, sondern man ist irgendwann in so einer Spirale drin, die einen wirklich auch überlasten kann. Wie passt denn das, liebe Kira, mit deiner Forschung in Bezug auf digitale Lernumgebung in der beruflichen Bildung zusammen? Ist das nicht
Das ist eine super gute Frage. Das frage ich mich auch immer ein bisschen, muss ich sagen. Und das ist ja irgendwie ganz spannend so, weil meine beiden Hauptforschungsschwerpunkte sind tatsächlich gerade Gesundheit, wo ich immer sage, löscht Social Media weg von diesen digitalen Tools. Und mein anderer Forschungspunkt ist gerade KI, womit ich mich sehr beschäftige. Einfach, ehrlich gesagt, weil ich denke, es ist jetzt da, es ist gekommen, wir müssen uns damit beschäftigen. Die Schülerinnen nutzen das, die Studierenden nutzen das. Wir können da nicht irgendwie den Kopf in den Sand stecken, sondern es ist ein Thema, damit müssen wir uns beschäftigen. Und ich finde, wenn ich dann so ein bisschen drüber nachdenke, ist es doch gar nicht so widersprüchlich, weil es ja gerade bei Digitalität auch darum geht, wie nutzen wir es denn und wie nutzen wir es aber vielleicht auch nicht. Also gerade wenn wir das Thema KI uns angucken, gibt es ja auch diesen Bereich Lernen trotz KI oder Lernen irgendwie ohne KI. Ne? Also wie können wir deutlich machen, warum müssen wir trotzdem noch auch lernen, ohne diese Tools zu benutzen? Wofür können wir sie aber auch gut nutzen? Teilweise können diese digitalen Tools ja tatsächlich auch gesundheitsförderlich sein. Also es gibt ja auch genug Gesundheits-Apps beispielsweise und ich kann auch ein bisschen was tracken. Also genau, man kann es auch produktiv nutzen. Woran es ja auch oft mangelt in den Schulen, ist ein pädagogisches Konzept. Wofür wollen wir es denn nutzen? Ich finde, wir brauchen jetzt nicht Whiteboard statt Tafeln, wenn wir dann doch nur wieder was da aufmalen.
Jetzt ist es aber so, dass, also nicht, dass ich nicht gerne auch über Forschung spreche, aber dass du ja durchaus auch mit Schulen direkt zusammenarbeitest, nämlich mit der ITEC in Hamburg. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das wirklich so, dass die Schule selbst dann Forschungsergebnisse quasi schon in der eigenen Lehre umsetzt? Ist es eher ein paralleler Prozess? Wie läuft das ab?
Also tatsächlich mit der ITEC ist es so, das ist jetzt nicht wirklich eine Kooperation im formalen Sinne, sondern meine Kollegin, die auch das Büro neben mir hat, die ist eben auch abgeordnete Lehrkraft, die arbeitet an dieser Schule. Und ich habe das eben, das war eine dieser Schulen, die ich dann auch mit meinen Studierenden besucht habe im ersten Semester. Und die hat 2023 den Deutschen Schulpreis auch erhalten. Und ich war total begeistert einfach von diesem Konzept.
Kannst du das in so ganz kurzen Pinselstrichen kurz erläutern, was für ein Konzept das ist?
Also diese Idee ist, also die haben quasi dieses Akronym Skill, selbstverantwortetes, kompetenzorientiertes, individualisiertes Lernen. Das sind ja jetzt erstmal nur so Schlagwörter. Aber tatsächlich muss ich sagen, finde ich, füllen die das sehr gut aus. Und die nutzen zum Beispiel digitale Tools, also die arbeiten mit Moodle, mit so Moodle-Kursen und ermöglichen zum Beispiel ihren Schülerinnen und Schülern, dass sie auch remote arbeiten können, von zu Hause aus. Und die Lehrkräfte entsprechend auch. Das heißt, die haben zum Beispiel Klassen abgeschafft. Es gibt Lehrerinnen-Teams, multidisziplinäre. Die meisten Lehrkräfte da haben eben auch eine Coaching-Ausbildung. Und es geht eher darum, quasi das Lernen der Schülerinnen und Schüler so ein bisschen mit zu begleiten und zu unterstützen und zu sagen, okay, wo stehst du denn? Wo brauchst du jetzt noch Hilfe? Und es ist total abgekoppelt. Es gibt keinen Gong mehr oder keine Stunden in dem Sinne, sondern tatsächlich ist es sehr frei. Und die Schülerinnen und Schüler können selber bestimmen, wollen sie zur Schule kommen? Wollen sie von zu Hause das machen? Wichtig ist natürlich trotzdem, dass sie dann das machen, was vorgegeben ist und die Aufgaben bearbeiten. Und das wird quasi auch mit begleitet und immer auch geguckt. Montags ist dann Check-in, mittwochs wird nochmal geguckt, wo stehen die? Freitags wird geguckt, okay, wie ist der Prozess abgelaufen? Ne? Das heißt, das wird begleitet, das Lernen, aber es ist einfach sehr, sehr selbstorientiert oder ja, selbstverantwortet. Und das finde ich irgendwie, ich fand es ein total beeindruckendes Konzept tatsächlich.
Und das heißt aber sozusagen auch, dass deine Kollegin und du dann das, was dort gemacht wird, in eure Forschung mit einbezieht?
Genau, also meine Kollegin Anna Leube, die promoviert jetzt auch und wird dazu auch was machen. Die haben sich halt auf den Weg gemacht und haben es jetzt noch nicht umfassend evaluiert, aber das ist auf jeden Fall die Idee, das noch zu machen. Also bis jetzt sind es eher so ein bisschen dann auch Berichte der Schülerinnen und Schüler, die sagen, oh, ist toll und sie gehen jetzt einfach auch lieber zur Schule oder auch die Lehrkräfte, die sagen, boah, vorher hatte ich echt gar keine Lust mehr oder war kurz vorm Burnout und jetzt mag ich meinen Job wieder.
Das ist die ideale Anmoderation dafür, dass wir uns jetzt tatsächlich auch mal ein paar O-Töne anhören von denjenigen, die an dieser Schule arbeiten bzw. lernen. Hören wir mal rein.
Hallo, wir sind Marius.
Und Anna.
Wir sind Lehrerin an der ITech. Und was besonders an der ITech ist, ist meiner Meinung nach das Verhältnis zwischen Schülerinnen und den Lehrenden, das irgendwie auf Augenhöhe und sehr kollegial und nicht so, ich erzähle dir, wie die Welt läuft, mäßig ist, was ich sehr angenehm finde.
Und das Gleiche gilt tatsächlich auch, finde ich, Richtung Schulleitung. Wir haben da sehr viel Gestaltungsfreiheit und Freiheitsgrade und es wird viel Vertrauen entgegengebracht in unsere pädagogische Arbeit und auch wie wir Unterricht entwickeln.
Moin, ich bin Finn und was für mich besonders an der ITech ist, ist das Lernprinzip. Also statt Frontalunterricht kriegt man am Anfang des Schulblocks 2-3 Projekte, die man umsetzen soll, kriegt während des Blocks dann auch noch Inputs von den Lehrkräften dazu, die man wahrnehmen kann und ist aber den Rest der Zeit im Grunde auf eigene Verantwortung unterwegs. Das heißt, man muss selbst sich einplanen, wann man was macht und was man priorisiert und nicht priorisiert. Und das fördert zu gewissen Teilen, würde ich sagen, die Selbstdisziplin und das selbstorganisierte Lernen. Das macht die ITech für mich auf jeden Fall besonders.
Du hast ja gerade schon gesagt, dass Unterricht in dem Sinne dann gar nicht mehr stattfindet, wie man ihn sich vorstellt. Mhm. Das heißt ja auch gleichzeitig, dass die Lehrerinnen und Lehrer eine ganz andere Tätigkeit ausüben. Ja. Und das wiederum ist ja auch noch ein Forschungsbereich, den du machst. Ich habe langsam das Gefühl, du hast ein breites Panorama an Forschungsbereichen. Was wären denn erstmal Fähigkeiten, die Lehrkräfte brauchen, um ein solches anderes Lernen von Schülerinnen und Schülern zu begleiten und zu fördern?
Ja, super spannende Frage. Und ich finde wirklich, wir müssen den Fokus mehr legen auf überfachliche Kompetenzen. Das heißt, diese Idee, also was für mich eine gute Lehrkraft ausmacht, ist die Fähigkeit, tatsächlich gut zu kommunizieren, gut zuzuhören. Auch weg von, ich will jetzt die ganze Zeit Kontrolle haben, sondern ich vertraue irgendwie auch darauf, dass meine Schülerinnen und Schüler das schon machen. Also tatsächlich die Schülerinnen und Schüler mehr selber in die Verantwortung reinbringen und da sind als Begleiter. Und ich finde, das passt jetzt auch wieder gut zum Thema psychische Gesundheit, weil ich, wenn wir ein bisschen weggehen von diesem, ich bin jetzt Lehrer und ich muss immer hier nur das Fachliche vermitteln. Ich stehe da vorne und mache Frontalunterricht und so, dann habe ich keine Zeit für diese ganzen anderen wichtigen Themen. Und wenn es eher dahin geht zu sagen, okay, hey, keine Ahnung, Schüler XY, der kommt super gut voran mit dem Stoff, der braucht jetzt meine Hilfe nicht, aber der andere oder die andere Schülerin, die könnte aber ein bisschen Unterstützung gebrauchen, dann kann ich eher so in diese individuelle Coaching, dieses individuelle Coaching reingehen. Oder also ich finde, es sollte sich mehr dahin verlagern in Richtung von Mentorinnen oder genau, Lernbegleiter, wie ich schon gesagt habe, zuhören, stärkenorientiert agieren. Und deshalb finde ich auch dieses individualisierte Lernen, das kann auch nicht funktionieren, wenn wir da 24 Schülerinnen und Schüler haben, die alle dasselbe lernen sollen. So läuft es ja nicht. So, und da ist dieser Ansatz, finde ich, ein Weg dahin zu sagen, okay, wir gucken einfach mal, was passiert denn, wenn wir jetzt hier die Verantwortung geben und ich dabei bin und bei Fragen da bin und einfach sage, hey, ihr könnt immer auf mich zukommen.
Eigentlich wollte ich die Frage stellen, inwiefern sich dafür nicht auch die Lehrerausbildung ändern müsste. Aber nach dem ersten Teil unseres Gesprächs kann man sagen, dass du ja in deiner Lehre schon darauf hinarbeitest. Also wenn du mit den Studierenden zum Beispiel diese Selbstreflexion einübst, diese Achtsamkeit und auch darauf achtest, dass das dann in die Schule gebracht wird, dann sind das ja durchaus auch überfachliche Kompetenzen, die den Weg dahin zumindest bereiten, auch vom Selbstverständnis, das nicht sagt, also ich bin jetzt dafür da, euch genau dieses Wissen zu vermitteln und los geht's, sondern vor dem Hintergrund meiner eigenen Selbstreflexion auch zu wissen, wie kann ich die eigentlich für die Schülerinnen und Schüler auch stärken.
Ja, also ich versuche das in meiner Lehre. Man muss natürlich aber dazu sagen, ich habe nur einen kleinen Baustein von dem ganzen Studium. Also die haben natürlich dann auch noch ihr Fach und andere Seminare. Und ich finde immer noch auch an der Uni, wir könnten das Curriculum da deutlich entschlacken.
Kannst du ein Beispiel geben für etwas? Ich hoffe, du stehst jetzt keinem auf die Füße, aber für etwas, wo du sagst, da könnte ruhig ein bisschen weniger von gemacht werden.
Ja, also ich bin ja prinzipiell nicht so der Fan von Vorlesungen, muss ich sagen. Hm. Und dann gerade, wenn es zum Beispiel um Vorlesungen geht, wo dann nochmal geschichtlich irgendwas aufgearbeitet wird, da denke ich immer, ja, ist es jetzt wirklich was, was sie brauchen? Ich glaube, das könnte man sehr straffen und dafür irgendwie andere Dinge mit reinnehmen, die ein bisschen praxisorientierter sind.
Ich würde gerne an eine andere Stelle noch kommen. Und zwar begleitest du ja unter anderem auch das Startchancenprogramm, das den Fokus ja auch auf eine Verbesserung der Berufsorientierung gelegt hat.
Ja.
Wie kann man sich denn eine solche Arbeit vorstellen? Bist du dann Ansprechpartnerin bei den Schulen vor Ort oder geht es eher um eine konzeptionelle Form der Unterstützung? Also mit der Frage, was heißt denn das jetzt eigentlich, dass wir Berufsorientierung stärken?
Ja. Sehr gute Frage. Ich arbeite nicht direkt mit den Schulen. Wir haben ja 4000 Schulen dabei im Startchancenprogramm und da gibt es Netzwerke. Wir haben Transformationshubs, TT-Hubs. Und wir als Begleitforschung machen tatsächlich eher, ja, wie der Name sagt, die langfristige Begleitforschung dazu, beziehungsweise jetzt konkret bei mir zum Thema Berufsorientierung ist es so, es gibt schon wahnsinnig viel dazu. Also es gibt tolle Konzepte, tolle Materialien. Die Länder machen super gute Dinge, aber alle machen was anderes. Und es gibt relativ wenig Evidenz, was denn jetzt wirklich gut funktioniert, beziehungsweise ist auch teilweise schwierig, weil alle Schulen halt so unterschiedlich arbeiten. Und da ist ein bisschen auch jetzt unsere Idee, das einfach mal zu sichten, zu systematisieren und auch sichtbar zu machen. Also ich komme auch immer mehr dahin zu, ja, also dass ich gerade für mich so ein bisschen überlege, es muss, glaube ich, mehr in Richtung Wissenschaftskommunikation gehen, dass man die Sachen, die wir wissen dazu, dann auch eben an die Schulen ranträgt. Das, also ich glaube, du hast es ja auch schon mal gesagt, ne? Lehrkräfte haben jetzt auch einfach nicht die Zeit, sich da noch abends hinzusetzen und Studien zu lesen. Verstehe ich auch. Also selbst ich habe nicht die Zeit, diese ganzen Studien zu lesen. Und das ist so ein bisschen meine Idee, zu sagen, wie können wir jetzt denn diese ganzen Infos irgendwie so niedrigschwellig quasi runterbrechen und dann zum Beispiel in Form einer App als Information dann an die Schulleitung, an die Lehrkräfte weitergeben.
Kannst du drei inhaltliche Punkte nennen, von denen klar ist, dass sie wirksam sind? Also wo Evidenz vorhanden ist, wenn man das umsetzt, jetzt mal unabhängig davon, wie genau man das macht und welche Voraussetzungen sorgt das dafür, dass dann mehr Schülerinnen und Schüler in eine Berufsausbildung kommen oder so?
Ja, eigentlich ist es das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, wo ich denke, wo Lehrkräfte hinkommen müssen. Und zwar ein großer Faktor ist tatsächlich individuelle Beratungsgespräche. Also tatsächlich ganz individuell zu gucken, was braucht Schüler XY, was hat er für Stärken, Interessen, wo kann es für den hingehen? Und dafür gibt es natürlich aber auch wieder irgendwie nicht die Ressourcen so richtig. Generell muss Berufsorientierung auch früh ansetzen. Also es ist einfach ein lebenslanger Prozess. Der fängt ja schon im Endeffekt im Kindergarten an. Ne? So, also wenn wir uns da auch zum Beispiel so Kinderbücher angucken, wo die Frauen wieder Hausfrauen sind und die Männer arbeiten, das ist ja schon Berufsorientierung. Dann merke ich schon als Mädchen, aha, ich sollte also Hausfrau werden. So, also selbst da können wir ja schon ansetzen mit Berufsorientierung. Und ich finde, das passiert noch nicht genug, dass es wirklich als so lebenslanger Prozess verstanden wird und in allen Phasen irgendwie schon mitgedacht wird. Und was wir auch wissen, ganz wichtig sind Praktika, Praxiserfahrung zu sammeln. Das ist natürlich immer so ein Faktor, weil ich kann noch so viel theoretisch wissen über einen Beruf. Ich muss den einmal irgendwie erlebt haben, um dann auch zu wissen, okay, das ist was für mich oder eben auch nicht.
Also mit anderen Worten, was jetzt in Baden-Württemberg gemacht wird, und das ist jetzt Gymnasium, aber trotzdem, nachdem jetzt von G8 auf G9 gewechselt wurde, es gab viel Kritik und so weiter, aber es gibt jetzt so Mentorenstunden, wo es so Beratungen gibt. Das ist ja deshalb wichtig, weil das institutionell verankert ist. Ne? Also man sagt nicht so, ihr müsst euch das aus euren eigenen Rippen schneiden, so nach dem Motto. Und dann hat jede Lehrkraft das Problem, individuell zu entscheiden, was fällt mir jetzt eigentlich runter, sondern es ist klar, wir haben Stunden extra dafür. Das wäre durchaus was, wo du sagen würdest, ja, das müsste eigentlich flächendeckend gemacht werden, um eben so eine Orientierung eher zu bieten.
Ja, total. Also generell finde ich diesen Aspekt Mentoring, Coaching, individuelle Beratung, das ist für alle Bereiche gut. Auch wieder im Gesundheitsbereich, ne? Supervision, weiß man, das ist ein Faktor, der funktioniert.
Ich will jetzt nicht da unnötig reinbohren, aber gleichzeitig habe ich immer im Hinterkopf, das bedeutet ja aber auch wieder eine andere Form der Professionalisierung, oder? Also weil nicht jeder, der Lehrkraft ist, kann ja gleichzeitig auch gute Orientierungsgespräche führen oder ein guter Mentor sein.
Ja, und das ist ganz spannend, weil mit den Studierenden, mit denen ich zum Beispiel die ITech besucht habe, da waren sehr viele dabei, die gesagt haben, oh Gott, was ist denn das für ein Konzept? Wo ist denn jetzt hier der normale Unterricht? Und wie, was heißt denn das jetzt für mich als Lehrkraft? Und die sich das nicht vorstellen konnten. Und da sehe ich aber tatsächlich wieder ein Alleinstärkmal der beruflichen Bildung. Die ist halt gerade so komplex, dass man eben auch sagen kann, ich gehe zum Beispiel ans berufliche Gymnasium, wo es dann doch wieder eher fachlich ist. Und diejenigen, die sagen, ich habe total Lust auf dieses Mentoring, auf eher individuelle Beratung, Unterstützung, die können zum Beispiel in die also in den Übergangssektor gehen. Ne, zum Beispiel in Hamburg haben wir dann die Ausbildungsvorbereitung oder auch die AVM, Ausbildungsvorbereitung für Migranten. Und da passiert zum Beispiel viel mit Beratungsgesprächen, viel Bewerbungstraining und sowas in der Richtung. Das sind sehr kleine Klassen, da ist mehr Zeit dafür, individuell zu arbeiten.
Kira, ich weiß, du kommst aus der Wissenschaft, aber lass mich mal ganz kurz utopisch werden. Wenn wir wissen ja ein paar Dinge. Wir wissen zum Beispiel, dass die frühe Selektion in deutschen Schulen nicht unbedingt förderlich ist. Mhm. Auf der einen Seite, ja, wie ja oftmals gesagt wird, weil man keine zweite Chance hat. Es geht genau in die Richtung, aber gerade jetzt wird extra nochmal getestet, damit du dann schwarz auf weiß hast, dass du eben nicht gymnasial bist oder so, wie es so schön heißt. Wir wissen, dass die europäischen Bildungssysteme, wo die Kinder und Jugendlichen länger zusammen lernen, und ich weiß nicht, ob es ein Kausalzusammenhang ist, aber bei PISA alle vor uns sind. Und wir wissen, dass wir grundsätzlich ein Problem damit haben, dass die Durchlässigkeit im Bildungssystem eigentlich nur von oben nach unten geht und nicht von unten nach oben. Mhm. Schreit das nicht danach, und ich weiß, es ist utopisch, wird nicht passieren, aber schreit das nicht eigentlich nach einem System der begleiteten Mentorenschaft, einem gemeinsamen Lernen bis, sagen wir mal, zur 9. Klasse, einer sehr präzisen Orientierung und dann erst der Möglichkeit zu sagen, ey, ich bin jemand, ich will lesen, ich will studieren, ich gehe in Gymnasialzweig oder es interessiert mich schon das Fachliche, aber ich würde auch direkt was tun, ich gehe ins Duale oder eben ich will direkt was mit meinen Händen machen, ich gehe eher in so was Praxisbezogenes.
Ja. Also ich bin voll dabei, weil ich auch finde, diese frühe Selektion, es ist ganz schwierig. Also gerade wenn wir auch wieder ans Thema Berufsorientierung denken, da werden ja schon die Weichen gelegt und vielleicht entwickelt sich auch was erst später. Und ich finde wirklich mit 10 Jahren dann schon zu entscheiden, okay, welche Schulform wähle ich denn da jetzt? Und das macht so viel für meine berufliche Zukunft, das ist abstrus irgendwie. Also und ja auch dieser Faktor, und das gibt's ja zumindest jetzt dann auch an den Stadtteilschulen oder Oberschulen, je nachdem, welches Bundesland wir uns angucken, diese Möglichkeit, dass man dann eben verschiedene Kurse wählen kann. Dass man sagt, ich bin in Mathe gut, dann wähle ich hier den A-Kurs, dafür bin ich in Deutsch total schlecht und habe den C-Kurs. Das finde ich auch eine tolle Option. Also wirklich auch zu sagen, ich muss jetzt auch nicht in allem gut sein, weil wenn ich dann auf dem Gymnasium bin, wird von mir erwartet, ich bin jetzt auch in allen Fächern, muss ich jetzt gute Leistungen erbringen. Und in Hamburg haben wir ja noch das Problem, wenn ich dann nicht den Schnitt bringe, dann muss ich nach der 6. Klasse wieder abgehen. Also das finde ich ganz schlimm. Das macht ja was mit den Kindern. Und wir wissen ja auch, Übergänge sind ganz schwierig. Also jetzt auch wieder aus einer psychologischen Perspektive gedacht, je weniger Übergänge eigentlich, desto besser. Mhm.
Gut, dann wirst du zitiert mit Kira Weber fordert, schafft das Gymnasium ab.
Weiß ich jetzt nicht. Dann kriege ich auch einen Shitstorm.
So. Nee. Ich wollte gerade sagen, also würde nicht überall geklatscht, sagen wir mal so.
Wahrscheinlich nicht, nein. Also ich find's wirklich schwierig tatsächlich, weil, wie du auch gesagt hast, also das ist natürlich auch jetzt wieder aus meiner Wissenschaftsperspektive, ne, wir bräuchten da Längsschnittstudien. Es ist ganz schwierig zu sagen, was funktioniert denn da jetzt eigentlich so? Aber ich meine, wir sehen, es funktioniert irgendwie so, wie es gerade ist, nicht. Also die Ergebnisse, es wird immer schlechter und wir haben auch immer noch einfach die soziale Ungleichheit, die bleibt, obwohl wir total viele Bemühungen starten, aber irgendwie funktioniert ja nichts. Und ja, ich finde auch, der Leistungsdruck ist enorm auf Kinder und Jugendliche. Und das ist ja auch wieder so ein Thema, wenn wir jetzt auch wieder nochmal zum Thema Gesundheit zurückkommen. Psychische Erkrankungen, die ganze Corona-Pandemie, die ganze politische Lage, Klimawandel und so weiter. Und irgendwie wird immer noch erwartet, wir sollen hier alle die ganze Zeit Leistung erbringen und fachlich total gut sein. Das finde ich, ja, ich finde es tragisch. Und denke immer, irgendwie erstmal gucken, dass es den Leuten gut geht.
Da würde ich ansetzen. Und es gab jetzt schon einige Folgen hier auch zu digitalen Medien und Lernumgebung. Und am Ende frage ich ja immer, ob es irgendwelche Angebote gibt. Du hast gerade selber gesagt, Lehrkräfte können jetzt nicht jede Studie lesen zu den Schwerpunkten, die wir besprochen haben. Deshalb würde ich mich darauf konzentrieren. Gibt es etwas? Kann auch, ich weiß es nicht, belletristisch sein oder ein Blog oder was anderes zu diesem Thema Gesundheitsförderung, beziehungsweise Resilienz oder Meditation, was du empfehlen kannst?
Es gibt natürlich wieder wahnsinnig viel. Generell muss ich sagen, zu dem Thema ist es so ein Ding, das ist so ein individuelles, ne? Also wir haben alle irgendwie auch einen individuellen Umgang mit Stressoren. Ich finde aber tatsächlich dieses Thema Meditation oder womit ich mich gerade viel beschäftige, ist Breathwork, also Atemarbeit und wieder einfach die Atmung, mal so ein bisschen auf die Atmung achten. Das macht ganz viel und das habe ich auch aus meinen Fortbildung auch immer so als Rückmeldung bekommen. Das ist eigentlich das, was ich am niedrigschwelligsten einsetzen kann. Also vielleicht für alle Lehrkräfte, die sich das anhören, einfach mal versuchen, vor der Klasse einfach mal auch mit den Schülerinnen und Schülern mal 3 Minuten sich auf die Atmung fokussieren.
Ja. Es gibt übrigens auch, da müsste ich jetzt aber selber nachgucken, kann man aber sehr leicht finden, solche Atemübungs-Tutorials. Klar, gibt da auch Apps. Aber man kann auch einfach auf YouTube gehen und dann mal für 7 Minuten sowas abspielen, wenn man sich selber nicht zutraut, sich hinzustellen. Weil ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das ist am Anfang irritierend für einen selbst. Man muss dann halt durchziehen. Ich mache das, weil ich komme aus dem Theater. Also mich, also selbst wenn ein Schüler sagen würde, Herr Blume ist cringe, würde ich überhören. Aber ich glaube, wenn man das ausprobiert, kann man da ja auch erstmal was laufen lassen und schauen, wie es wirkt.
Ja, ist, glaube ich, nochmal ein guter Hinweis. Ich habe nämlich auch lange Theater gespielt und merke dann auch immer, dadurch ist das, also hat man da nicht so Scheu vor sowas. Und das ist schon was erstmal ungewohnt ist. So, also ich habe in meinen Vorlesungen auch immer so Bewegungspausen gemacht. Das fanden einige auch ganz komisch, sich hinzustellen und irgendwie da was zu machen. Da muss man so ein bisschen reinwachsen. Umso wichtiger finde ich, das vielleicht auch schon im Studium zu machen und zu erproben in so einem kleinen Safe Space. Und dann kann man es vielleicht auch besser vor der Klasse machen. Aber das ist nochmal ein guter Hinweis. Also es gibt wahnsinnig viel Material. Ja, da findet man auf jeden Fall was, was man abspielen kann.
Liebe Kira, ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst.
Ja, ich freue mich. Danke fürs Gespräch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.